Wenn man an Diktatoren denkt, fallen uns immer die gleichen Namen ein. Kim Jong-un in Nordkorea, Bashar al-Assad in Syrien, Alexander Lukaschenko in Belarus. Doch die Liste der autoritär regierten Staaten ist länger, auf der Welt und sogar in Europa. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Alle Folgen gibt es auf ntv.de und in der ntv-App, bei Audio Now und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Ich bin Kevin Schulte, hallo. Alexander Lukaschenko regiert seit 1994 mit harter Hand in Belarus, dem letzten verbliebenen Nachfolgestaat der Sowjetunion. Aktuell ist sein Land täglich in den Nachrichten. Offensichtlich hat Lukaschenko die Präsidentschaftswahlen gefälscht. Er lässt Oppositionelle und Regierungskritiker willkürlich verhaften und Demonstranten niederknüppeln. Europas letzte Diktatur, wie es häufig heißt, ist Belarus aber nicht, sagt Historiker Andreas Wörsching.
Da hat man jetzt im Falle Belarus so eine Mischung aus einer älteren Tradition, die letztlich, würde ich sagen, schon auch aus der Sowjetunion kommt, und einer neueren, die den Übergang von demokratischen oder formal demokratischen Strukturen hin zu einer persönlichen Diktatur bezeichnet. Ein sehr eigentümlicher Prozess. Insofern würde ich sagen, es ist nicht die letzte Diktatur in Europa, sondern es ist eine der hybriden Mischformen, aus der sich eine Diktatur entwickeln kann, von denen wir leider in Europa mehrere haben. Und ich würde auch Russland dazu zählen. Russland ist auch ein Teil Europas. Und auch dort gibt es entsprechende Entwicklungen, dass Wahlen auf verschiedene Art und Weise so monopolisiert werden, dass das Ergebnis im Grunde vorher schon klar ist und damit im Grunde eine persönliche Machtstruktur entwickelt wird, die man dann schon tendenziell diktatorisch nennen kann.
Wladimir Putin hat die Verfassung kürzlich so verändert, dass er bis 2036 im Amt bleiben kann und somit praktisch auf Lebenszeit Russland regiert. In der Türkei hat Recep Tayyip Erdogan ein Präsidialsystem eingeführt, das ihm fast uneingeschränkte Macht verleiht. In Ungarn hat Viktor Orban die Corona-Krise genutzt, um den Ausnahmezustand auszurufen und per Dekret regieren zu können. Das alles kann man tendenziell diktatorisch nennen, sagt Andreas Wörsching. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in einer Diktatur. Das schreibt die Forschungsabteilung des britischen Economist in ihrem Demokratieindex, den sie jedes Jahr aufs Neue erstellt. Bei 54 Staaten hat es sich demnach 2019 um autoritäre Regime gehandelt. Andreas Wörsching findet solche Listen unpassend. Der Professor für neueste Geschichte an der Universität München sagt, dafür sei der Diktaturbegriff einfach zu weit gefasst. Und leichtfertig sollte man damit auch nicht umgehen.
Ich finde es sehr schwierig, da so eine feste Zahl zu sagen. Es gibt ja verschiedene Beobachtungsposten, die dann auch im Internet präsent sind mit Rankings. Welches sind die 20, 30 schlimmsten Diktaturen weltweit oder wie viele Diktatoren gibt es noch? Ich muss ehrlich sagen, das finde ich ziemlich schwierig.
Andreas Wörsching leitet das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Er kennt sich deshalb mit Diktaturen aller Art aus und mit ihren Unterschieden. Klassische Diktaturen, faschistische und kommunistische, wie wir sie vor allem aus dem 20. Jahrhundert kennen, gibt es heute kaum noch. Die Ausnahme bildet Nordkorea mit dem obersten Führer Kim Jong-un. Das ist eine traditionelle kommunistische Diktatur. Sehr viel häufiger gibt es aber heutzutage Mischformen.
Was wir in letzter Zeit sehr viel stärker beobachten, ist ein allmählicher Übergang von einer formalen Demokratie hin in autoritäre Strukturen, die dann möglicherweise auch in eine tatsächliche Diktatur abgleiten. Das ist ein relativ jüngerer Prozess, der uns ja auch politisch sehr stark beschäftigt. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Ich würde ganz klar sagen, die Türkei ist ein solches Beispiel. Ungarn, eben auch innerhalb der Europäischen Union. Ungarn ist ein Beispiel hierfür. Auch Russland, wo die Grenzen zwischen einer quasi demokratischen Legitimation, teilweise sind die Leute auch gewählt, auch durchaus ohne erkennbare Wahlfälschung gewählt, also wo diese demokratische Legitimation verschwimmt zu einer Situation, wo diese gewählten Machthaber anfangen, an den demokratischen Spielregeln und auch Verfahren zu spielen.
Heimlich, still und leise werden in diesen Ländern demokratische Spielregeln untergraben, die Justiz wird auf Linie gebracht, die Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. Wir sehen das in der Türkei, in Ungarn, Polen, Russland.
Also wenn man das alles zusammennimmt, dann gibt es sehr viele unterschiedliche Typen von politischen Regimen, die diktatorischen Charakter haben. Und wenn man das zusammennimmt, gibt es auch sehr viele Menschen, die unter solchen Regimen leben. Klammer auf, müssen, Klammer zu. Das sind viele hundert Millionen weltweit, ohne dass man das so genau beziffern kann. Also ich glaube, wenn wir versuchen, eine Anschauung dessen zu bekommen, was eine Diktatur ist und sein kann, dann müssen wir verschiedene Typen gegeneinander abwägen und isolieren. Und da gibt es eben unterschiedliche Typen, über die man dann, glaube ich, auch reden muss. Und es gibt darüber, um das auch noch zu sagen, nach meiner Kenntnis auch in der politikwissenschaftlichen Forschung keinen klaren Konsens. Es gibt sehr viele Versuche dieser Typisierung mit Merkmalen, aber ein Konsens, was wir heute Diktatur nennen oder nicht, ist eigentlich nicht wirklich zu erkennen, meines Erachtens.
Und das liegt eben daran, dass es so viele unterschiedliche Arten von Diktaturen gibt. Zum Beispiel die Militärdiktatur, wo Generäle und Offiziere das Sagen haben. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Militärdiktatur in Chile unter General Augusto Pinochet von 1973 bis 1990. Eine andere Form der Diktatur ist die sogenannte Theokratie. In dem Fall liegt die Macht bei einer religiösen Gruppe, wie zum Beispiel im Iran. Ausgeprägter ist aber die Parteiendiktatur. Im Staat ist nur eine Partei erlaubt und alle wichtigen Ämter sind von Parteimitgliedern besetzt. Das ist in Nordkorea natürlich so, auf Kuba, aber natürlich auch in China.
Also China ist mit Sicherheit aufgrund seiner schieren Größe ein Sonderfall. Ich meine, was in China interessant ist, das betrifft auch andere Staaten, über die wir da reden. Wenn der Einzelne oder die Einzelne sozusagen ihrem Privatinteresse nachgeht, also auf dem Markt, den es ja durchaus gibt, dann kann er oder sie wahrscheinlich ähnlich leben wie in westlichen Demokratien auch. Entscheidend ist der Punkt, wo das umschlägt in eine politische Aussage. Und da haben wir jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass politische Opposition dann unterdrückt wird. Das heißt also, man kann im Grunde sein Pursuit of Happiness, um das mit der amerikanischen Verfassung sozusagen mal zu formulieren, in diesen Regimen durchaus nachgehen und durchaus auch erfolgreich nachgehen. Und wenn man, solange man da nicht auffällt oder nicht auffällig wird, kann man relativ gut sogar im Einzelfall leben.
Der Unterschied ist aber eben, dass es politisch keine zwei Meinungen gibt und auch nicht geben darf. Wer Kritik übt an der politischen Führung, lebt gefährlich, weiß Andreas Bösching.
Da unterscheiden sich diese Regime natürlich schon essentiell von unserem Idealtyp westlicher Demokratie. Das kann für viele Menschen dann auch sehr, sehr unangenehm werden, wie wir wissen. Also insofern hat sich da schon, wenn man das vergleicht mit dem Jahr 1990, 91 folgende, wo viele dachten, hier ist ein Moment in der Weltgeschichte, wo es so eine Art Sieger des Kalten Krieges gibt. Das ist der Westen und ein globales System einer Verbindung von Demokratie und Kapitalismus. Ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden und einfach realpolitisch zur Kenntnis nehmen, dass es andere autoritäre und auch diktatorische Regime gibt und auch weitergeben wird.
Nicht diktatorisch wird in Deutschland regiert, auch wenn das einige Demonstranten bei den Demos gegen die Corona-Regelungen immer wieder behaupten.
Ja, das ist natürlich eine Perversion der Begriffe. Darüber kann gar kein Zweifel bestehen. Das ist der Versuch einer, in dem Fall der Corona-Proteste, natürlich sehr diffusen Minderheit, aber auch ein Instrument von sozusagen stärker organisierten antidemokratischen Kräften, die Demokratie und die dahinterstehende Willensbildung zu desavouieren und zu diskreditieren und zu sagen, also das ist im Grunde alles nur Schein. De facto ist das Volk ja etwas anderes, als wie es sich über parlamentarische Repräsentation und demokratische Wahlen darstellt. Und wer aber dieses Volk ist und was dieses Volk will, das wissen nur wir. Also es ist eine echte Freund-Feind-Konstellation, die da aufgebaut wird, wo dieser Begriff, die Bundesrepublik sei ja auch nur eine Diktatur, eigentlich nur instrumentellen Charakter hat und das Ganze sozusagen polemisch zuspitzen soll. Also dem muss natürlich entgegengetreten werden, auch rein, wenn man so will, im Sinne einer politischen Regimenlehre, um klarzumachen, dass da über etwas geredet wird, was mit unseren demokratischen Willensbildungsprozessen einfach nichts zu tun hat. Es ist ein reines Kampfmittel, ein demagogisches Kampfmittel, so ein Begriff in so einem Zusammenhang.
Das war Wieder was gelernt. Ich bin Kevin Schulte. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.